Ach.
Komm, Baby.
War wieder viel Verkehr.
Jenny, komm. Ja. Ach Gott, du kannst nichts dafür. Die Beerdigung hat viel zu spät angefangen.
Ja.
Also, ich hab dir die Einkaufsliste da auf den Kühlschrank.
Okay, danke. Ja. Milch, Vollkornbrot, Kaffee, Bananen, Geschirrspülmittel. Jedes Mal, wenn ich bei einer Beerdigung war, denke ich mir, die Welt sollte für ein paar Tage stillstehen. Einfach aus Respekt. Ganz besonders für Joy.
Ja, verstehe. Gut, ich muss gehen. Fahrradschlüssel?
Oben, in der Lade.
Okay, tschüss.
Tschüss. Joy starb letzte Woche in einem Fahrradunfall. Eigentlich hieß sie Johanna, aber sie wollte immer nur Joy genannt werden. Sie war höchstens 25, sah aber aus wie ein Überbleibsel aus der 68er-Bewegung. Unheimlich langes und unheimlich verfilztes Haar, das von ihrem Kopf abstand, wie die Bürsten einer Autowaschanlage. Zerschlissene Kleidung. Sie hatte die Angewohnheit, sich pausenlos ihre Hände zu reiben. Bei ihrem Anblick geriet alles aus dem Häuschen. Die Leute in der Kirche raunten. Mensch, wer ist denn die? Der christliche Abschirmdienst lief auf vollen Touren. Sie kam einfach herein, setzte sich in die erste Reihe und besuchte ein paar Monate unseren Gottesdienst. Sie sagte kein Wort. Plötzlich, eines Sonntagmorgens, sagte sie, darf ich jetzt auch einmal etwas sagen? Ich war total perplex. Ich dachte, na bravo, jetzt wird sie uns irgendwas über Frauenrechte oder Globalisierung oder irgendwas erzählen. Alles war mucksmäuschenstill. Sie sagte, ich komme jetzt seit 2 Monaten in die Kirche. Ich habe euch alle genau beobachtet. Ich habe mir den Glauben angeschaut und jetzt haltet euch fest. Mir ist in dieser Woche ein Licht aufgegangen. Jesus Christus ist ein Teil meines Lebens geworden. Ich bin Christin geworden. Einige Gemeindemitglieder murmelten und sprachen, oh Herr, wann lässt sie sich dann endlich ihre Haare schneiden? Doch leider hörte sie an dieser Stelle nicht auf. Sie sagte, ich habe wirklich kapiert, was es heißt, Jesus Christus zu kennen. Denn meine ganze Woche war eine verdammte Schweinerei. Die Leute regten sich schrecklich auf, weil sie so eine unanständige Sprache öffentlich benutzt hatte, hörten ihr gar nicht mehr zu. Vor kurzem nach dem Gottesdienst sprach ich ja noch mit ihr. Ich fragte sie, wie es dazu kam, warum sie sich nicht mehr Johanna, sondern nur noch Joy nannte. 15 Jahre hat sie die Erinnerung an einen dramatischen Schultag mit sich herumgeschleppt. Da war eine Frau Gärtner, ihre verbitterte und ruppige Lehrerin. Vom ersten Schultag an kamen sie nicht miteinander aus. Mit den Jahren verschlimmerten sich die Schwierigkeiten noch, bis eines schicksalsreichen Tages, Johanna war gerade 9 Jahre alt. An diesem Tag rannte Johanna nach der Pause voller Hast wieder einmal zu spät ins Klassenzimmer. Die Lehrerin war wütend. Johanna, schrie sie, wir haben auf dich gewartet. Komm sofort hier nach vorne vor die Klasse. Langsam ging Johanna zum Lehrerpult, musste sich zur Klasse umdrehen. Der Albtraum begann. Die Lehrerin kommandierte. Hört alle genau zu. Ich habe versucht, Johanna zu helfen, verantwortungsbewusst zu werden. Offensichtlich will sie nicht lernen. Wir müssen ihr eine Lektion erteilen. Wir müssen sie zwingen, zu erkennen, wie egoistisch sie ist. Ich möchte, dass jeder von euch nach vorne kommt und etwas Schlechtes über Johanna an die Tafel schreibt. Vielleicht hilft dir diese Erfahrung, ein besserer Mensch zu werden. Johanna Joy stand wie versteinert neben der Lehrerin. Einzeln hintereinander gingen die Schüler in einer stillen Prozession zur Tafel. Jeder Schüler schrieb seine lebensraubenden Worte, die langsam das Licht in Johannas Seele verlöschten. Johanna ist dumm, Johanna ist öd, Johanna ist fett, Johanna ist langweilig. Jeder Schüler schrieb, bis 25 schreckliche Behauptungen von der Tafel schrien. Diese bissigen Behauptungen verspotteten Johanna an diesem Tag, der sich anfühlte wie der längste ihres Lebens. Sie ging mit jedem dieser bissigen, unlöschbar auf der Seele eingeprägten Worte nach Hause, krabbelte in ihr Bettchen und versuchte, den Schmerz wegzuweinen. Er verließ sie nie. In dieser Nacht entschloss sie sich, nicht mehr Johanna, sondern nur noch Joy zu nennen. Joy hat sich entschieden, Christus nachzufolgen. Sie wollte seine Gegenwart in ihrem Leben suchen. Sie gab ihr Bestes, um Jesus im Blick zu halten. Sie wusste, sie würde bei ihm Trost finden. Nach unserem Gespräch erwähnte ich noch, dass man diese Worte, Schweinerei und so, dass man das nicht so öffentlich in der Kirche sagen soll. Sie sah mich an, sagte, viele Christen leben so, wie schlechte Musiker ihr Instrument spielen. Sie konzentrieren sich darauf, keinen Fehler zu machen und überhören dabei die Musik. Sie hat nicht geahnt, dass sie so bald sterben würde. Ich denke, sie hat etwas von dieser Musik gehört. Milch, Vollkornbrot, Kaffee, Bananen, Geschirrspülmittel.
So, ist jetzt besser, gell? Ja. Aber es ist nett, bei euch sein zu können wieder. Ich freue mich auf das Pfingsten. Bei meiner Eitlinger Schwester bin ich extrem gerne. Und für diesen ersten Abend, das Thema ist Only You, Jesus. Und ich möchte was vorlesen aus Matthäus 17. Ein Text, der mir sehr viel bedeutet. Matthäus 17, ich lese ein paar Verse vor. Nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, Da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herbei, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als ihn, Jesus, allein. Und als sie vom Berg herabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach: Sagt es niemand weiter, was ihr gesehen habt, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Ich möchte noch beten zusammen. Lieber Vater, ich danke für dein gutes Wort. Danke, dass dein Wort ein Licht ist auf unserem Wege, dass dein Wort die Weisheit ist, dass dein Wort Leben ist. Ich danke dir jetzt für den Abend zusammen, für die Freude, für die Schmerzen, aber vor allem für deine Gegenwart. Und ich danke dir, dass du ihn segnen möchtest, weil du ein guter Gott bist. Amen. Mich beeindruckt diese Geschichte, weil der Höhepunkt von diesem Bergerlebnis war Jesus allein. Wisst ihr, manchmal kommen Menschen nach der Predigt zu mir, ist mir schon öfter passiert. Sie haben gesagt: Hans-Peter, hast du ja ganz nett gepredigt, aber du musst mehr über Gott, den Vater, reden. Andere kamen zu mir und haben gesagt: Hans-Peter, das war ja ganz okay, aber du musst mehr über den Heiligen Geist sprechen. Ein paar haben auch gesagt: Ist ja gut, was du sagst, aber du musst mehr über die Maria reden. Und ein Theologe hat mal zu mir gesagt: Ich bin ein Jesuist, was immer das bedeutet. Aber was er gemeint hat, war: Ich rede zu viel über Jesus. Heute ist ja Pfingsten, feiern wir dieses Wochenende, und das Thema ist schon wieder Only Jesus. Und ich habe mir ernsthaft Gedanken gemacht, habe ich gedacht: Soll ich vielleicht mehr über Gott, den Vater, predigen? Vielleicht wird er eifersüchtig, wenn ich so viel über seinen Sohn rede. Soll ich mehr über den Heiligen Geist reden und die Geistesgaben? Vielleicht würden wir dann effektiver als Christen. Nun, wie bei allen Dingen, habe ich in der Bibel nachgeschaut und ich habe Folgendes gefunden. Sollen wir mehr über Gott, den Vater, reden? Das ist ja eine gute Anfrage. Wir lesen im Philipper, Kapitel 2, Vers 5, da lesen wir Folgendes. Habt dieselbe Gesinnung, die auch in Jesus Christus war, der in Gestalt Gott war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an. Er ist den Menschen gleich geworden und wie ein Mensch befunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wisst ihr, was ich hier lerne? Wann immer ich über Jesus rede, wird Gott der Vater geehrt. Hier steht: Wer mit seiner Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, der ehrt Gott den Vater. Wie sieht es nun mit dem Heiligen Geist aus? Im Johannes 15 lesen wir: Es ist ja Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da lesen wir in Johannes 15, Vers 26, wenn der Beistand, sagt Jesus, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Was tut der Heilige Geist? Er wird von Jesus zeugen. Und im Johannes 16, Vers 13 lesen wir, Jesus sagt, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er verkündigen. Und dann sagt Jesus, der Heilige Geist, er wird mich verherrlichen. Wisst ihr, was die Aufgabe des Heiligen Geistes ist? Von Jesus zu zeugen und Jesus zu verherrlichen. Das heißt, wenn wir von Jesus reden, dann wird Gott der Vater geehrt und der Heilige Geist tut seine Arbeit. Wenn wir immer nur reden, Heiliger Geist, Heiliger Geist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir nicht erfüllt sind vom Heiligen Geist. Denn wenn ein Mensch erfüllt ist vom Heiligen Geist, dann redet er von Jesus. Denn er bezeugt Jesus. Natürlich reden wir vom Vater. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Wir beten, Vater unser im Himmel. Natürlich reden wir vom Heiligen Geist. Wir sind wiedergeboren vom Heiligen Geist. Wir leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Wir empfangen die Gaben. Wir freuen uns an der Frucht des Heiligen Geistes, an Liebe, Freude, Friede. Aber predigen tun wir Jesus. Denn er ist der einzige Weg zum Vater. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir haben gelesen, sie sahen niemand außer Jesus allein. Was da am Berg geschah, war gewaltig. Da trafen sich Mose, der Prophet, das Gesetz, Elia, der Prophet, Jesus und die Jünger. Die ganze Weltgeschichte in einem. Das Gesetz, die Propheten und die Gemeinde. Und wisst ihr was? Da waren drei Jünger dabei, Petrus, Jakobus und Johannes. Wisst ihr, was Jesus zu ihnen gesagt hat? Er hat gesagt, liebe Freunde, wenn wir jetzt vom Berg runtergehen, sagt niemand weiter, was ihr gesehen habt. Wisst ihr, warum Jesus das gesagt hat? Jesus wusste, Petrus, Jakobus und Johannes, die würden sonst runtergehen und zu den anderen neun Jüngern sagen, ihr Jünger, was wir jetzt gesehen haben, das war gewaltig. Elia, Mose, eine Stimme vom Himmel. Wenn ihr das erlebt habt, dann seid ihr richtige Christen. Darum hat Jesus gesagt, haltet euren Mund. Weil Jesus ging mit ihnen ins Tal hinunter. Und wisst ihr, es ist interessant, sie gingen hinab ins Tal. Wisst ihr, das Erste, was sie gesehen haben im Tal? Ein dämonenbesessener Junge, ein ungläubiger Vater und zweifelnde Jünger. Es ist interessant, du und ich, wir sind nicht für den Berg geschaffen. Ich bin zwar Bergführer, aber ich bin nicht für den Berg geschaffen. Bergerlebnisse, so wie die Jünger am Berg, die dienen nur dazu, um uns für das Tal auszurüsten. Die Bergerlebnisse dienen dazu, dass wir in das Tal zurückgehen zu den ungläubigen, dämonenbesessenen und zweifelnden Menschen. Es ist nicht Hüttenbauen auf dem Berg. Das Eitlinger Pfingsttreff ist ein Bergerlebnis. Aber Freunde, es ist nicht gut, das ganze Jahr Pfingsttreffen zu haben. Das Pfingsttreffen hat nur einen Zweck, damit du zurückgehst in dein Tal. Und hier am Berg sollst du zugerüstet werden für das Tal. Und sei dir gewiss, Jesus geht mit dir. Was bedeutet Pfingsten? Was bedeutet es, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist? Ich muss euch da was vorlesen von Luis Palau. Ich war vor 3 Jahren, ich bin öfter mal in Australien. Vor 3 Jahren war ich in Brisbane in Australien, dort gepredigt auf einer Konferenz. Am Abend war mir langweilig und ich habe so ein paar Zeitschriften gelesen. Und in einer Zeitschrift fand ich eine große, dicke Überschrift, da stand: The day I received the Holy Spirit. Der Tag, an dem ich erfüllt wurde vom Heiligen Geist. Man dachte, klingt interessant, muss ich mir anschauen. Und das war von Louis Palau. Und ich möchte euch etwas vorlesen, was er da geschrieben hat über sein Leben. Ich möchte euch dann sagen, warum ich das tue. Es hat etwas ganz Persönliches mit mir zu tun. Louis hat geschrieben: Immer wenn bekannte Prediger in unserer Kirche in Argentinien besuchten, fragte ich und meine Freunde diesen Predigern Löcher in den Bauch. Wie kann ich Versuchungen widerstehen? Wie kann ich ein heiliges Leben führen? Lest ihr die Bibel? Fragte der Prediger. Ja, wir stehen jeden Tag um 5 Uhr morgens auf. Gut. Aber bezeugt ihr auch Jesus zu anderen Menschen? Ja, wir verteilen Traktate, wir halten Kindergottesdienst, sogar Straßenevangelisation. Aber betet ihr auch, wollte er wissen. Und dann erzählten wir von unserem 24-stündigen Gebetstreffen, die wir abhalten. Wir brachten uns fast um, so sehnten wir uns danach, heilig zu sein. Unsere Frustration war offensichtlich. Ich war nahe daran, mein Christenleben aufzugeben. Ich war müde von dem andauernden Kämpfen und Versuchen, ein besserer Christ zu werden. Eines Tages sah ich einen Film von Billy Graham. Es schien, als ob er nur mich im Visier hat, als er Epheser 5 zitierte: Seid erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich wusste, das ist mein Problem. Ich war nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich hatte Eifer und Hingabe, aber wenig Frucht und Sieg. Wann würde das enden? Dann ging ich in eine Bibelschule in die USA. Ein Professor mit dem Fach geistliches Leben frustrierte mich besonders, als er ständig Galater 2,20 zitierte: Ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich war immer noch frustriert, weil ich nicht fähig war, ein Leben in der Fülle und der Freiheit zu leben, so wie manche andere Christen. Mein geistliches Leben schien wie eine Besteigung einer steilen Wand. Ich krallte mich an jeden Griff, nur um noch weiter abzurutschen. Ich war neidisch, eifersüchtig und selbstsüchtig. Ich war eingebildet und ich verglich mich heimlich mit anderen Predigern. Ich fühlte mich gemein und kleinkariert, aber ich konnte es nicht ändern. Wann immer Sprecher von außen kamen, saß ich in der letzten Reihe im Vortragsraum und wehe, wenn sie mich zwangen aufzupassen. Wenn sie gut waren, belohnte ich sie mit meiner Aufmerksamkeit. Kurz vor Weihnachten kam ein Sprecher und predigte darüber, dass Mose 40 Jahre brauchte, um zu erkennen, dass er ein Nichts war. Durch den brennenden Busch, einem gewöhnlichen Haufen von trockenem Geäst, sprach Gott zu Mose und sagte: Mose, ich brauche keinen schönen Busch, ich brauche keinen gebildeten Busch, nicht mal einen talentierten Busch. Jeder alte Busch ist gut, solange ich im Busch bin. Seine kluge Frau. Louis Palau hat weitergeschrieben: Zum ersten Mal in meinem Leben erkannte ich, dass ich nichts anderes bin als ein wertloser, unbrauchbarer Haufen von trockenen Ästen. Ich kann nichts tun für Gott. All meine Belesenheit, mein Studium, meine Fragen, mein Versuch, so gut zu sein wie andere, waren wertlos. Alles in meinem Dienst ist wertlos. Es sei denn, Gott ist in dem Busch. Und der Sprecher, Major Thomas, schloss mit Galater 2,20: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Plötzlich erkannte ich, was dieser Vers bedeutet. Ich rannte zurück auf mein Zimmer und fiel auf meinen Knie. Herr, jetzt verstehe ich, betete ich laut. Das ganze Christsein besteht nicht aus mir, aus meiner Anstrengung, sondern es ist Christus in mir. Es geht nicht darum, was ich für dich tue. Es geht darum, was du durch mich tust. Gott musste noch viel verbrennen bei mir. Aber er hatte endlich die Kontrolle über mein Leben. Er wollte nicht, dass ich mein Selbstbewusstsein darauf setze, ein besserer Pfarrer oder Prediger zu werden. Gott wollte nur, dass ich in der totalen Abhängigkeit zu Christus lebe. Dieser Tag war der intellektuelle Wendepunkt in meinem geistlichen Leben. Ich erkannte, worum es geht. Wir haben alles, was wir brauchen, wenn Christus in uns lebt. Es ist seine Kraft, die kontrolliert und dirigiert. Ich konnte entspannend und ruhig sein. Er wird wirken, auch durch einen Menschen wie mich. Das war der Artikel. Als ich den Artikel las, ich habe Luis Palau noch nie getroffen, heute zum ersten Mal. Als ich den Artikel las, hatte ich Tränen in meinen Augen, weil das war meine Geschichte. Das war meine Geschichte. Ich habe mich bekehrt, als ich 15 Jahre alt war. 15 Jahre alt war, habe ich mein Leben Jesus gegeben und habe dann gedacht, jetzt bin ich Christ, jetzt bin ich wiedergeboren, jetzt bin ich bekehrt. Und habe so geschaut, was tun Christen so? Die meisten Christen gehen Sonntag in die Kirche, manche lesen die Bibel und ein bisschen beten tun sie. Habe gedacht, das schaffe ich auch. Wenn das wiedergeborene Christen tun, so stille Zeit machen, das schaffe ich. Das ist einfach. Und so habe ich begonnen, bin Kirche gegangen, Jugendstunde gegangen, stille Zeit gemacht. Aber ich habe einen Fehler gemacht, ich habe die Bibel ein bisschen viel gelesen. Und in der Bibel steht, du sollst deine Nachbarn lieben. Habe erkannt, das ist nicht mehr einfach, das ist ganz schön schwierig. Gab Gott, wenn du mir ein paar neue gibst, versuche ich es, aber mit die schwierig. Und ich erkannte, Christsein ist nicht einfach, Christsein ist ganz schön schwer. Dann habe ich einen zweiten Fehler gemacht. Ich habe angefangen, die Bibel zu studieren. Und ich habe weiter gelesen, du sollst deine Feinde lieben. Du sollst das Kreuz auf dich nehmen. Hab gedacht, es klingt nicht mehr schwer, das klingt unmöglich. Ich schaffe es nicht. Und als ich 19 Jahre alt war, habe ich mit dem Christenleben aufgehört. Ich habe es nicht geschafft. Christsein bestand für mich aus Geboten und Verboten. Es war einerseits langweilig und andererseits war es unmöglich. Ich möchte euch etwas sagen. Ich treffe heute viele gelangweilte Christen. Es fehlt die Fülle des Geistes. Was ich getan habe, als ich 19 Jahre alt war, in meinem Frust, ich ging zurück in die Welt. Ich war dann Skilehrer, Bergführer und so weiter. Kein gutes Milieu, wenn du einen Minderwertigkeitskomplex hast, wie ich hatte. Mädchen laufen dir alle nach, egal wie du aussiehst. Bezahlen dir jede Nacht alles, wenn du Skilehrer bist. Brauchst nicht mal bezahlen, sind blöd genug, die bezahlen alles. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? So Partys, Trinken, Mädchen, ist viel Spaß. Ich habe jede Sünde genossen. Sündigen ist ja das Problem, es ist ja schön. Wenn es Sündigen hässlich wäre, wer würde sündigen? In der Zeit aber war interessant, Jesus ging nie weg von mir. Er hat immer wieder angeklopft, gesagt, Hans-Peter, ich bin immer noch da. Er hat gesagt, ich weiß, aber du interessierst mich nicht. Denn ich schaffe es sowieso nicht, mit dir zu leben. Ich will wenigstens ehrlich sein und das zugeben. Manchmal kamen Christen zu mir und sagten, Hans-Peter, komm zurück in die Jugendstunde, komm wieder in die Kirche, lies deine Bibel, dann wirst du wieder Freude erfahren, habe ich gesagt, schau mal dich selbst an. Ich habe Freude. Und was machst du? Langweiliges Christleben. Und ich hatte recht. Habe gedacht, vielleicht komme ich sogar noch in den Himmel. Sicher war ich mir nicht mehr. Aber wisst ihr was, es gab ein paar Christen, nicht viele, von denen gibt es nie viele. 2 oder 3 damals für mich persönlich, die waren anders. Die haben mir meine Fehler nicht vorgehalten, die haben mich nicht verdammt. Die haben mich einfach gerne gehabt. Ich habe so viel, wenn die mich eingeladen haben, habe ich natürlich geraucht. Ich hatte übrigens Asthma, hier ein Asthmaspray, hier die Zigarette, so blöd kann es sein, gell? Und wenn sie was zu trinken fragten, habe ich gesagt, natürlich Bier. Du musst immer schauen, wie weit du gehen kannst, bis Christen dich rauswerfen. Aber wisst ihr was, die hatten was, was ich nicht hatte. Und ich habe sie beneidet. Die hatten nämlich etwas, das ich nicht besaß. Und das war eine Liebe. Die hatten eine Liebe, die hatte ich nicht. Ich hatte zwar allen Spaß und sonst alles, aber die Liebe nicht. 1985 fuhr ich nach Australien als Skilehrer, bist ja hier im Winter, bist hier Skilehrer in Österreich. Im Sommer ist es schwierig, weil wir keinen Schnee haben, dann fährst du nach Australien. Und so habe ich den ganzen Jahr immer Skilehrer gemacht. Und zwischendurch war es ein bisschen Zwischenzeit, so Mai, Juni, da gibt es weder hier noch dort Schnee. Da habe ich auf einer Farm gearbeitet. Da gab es nur, glaube ich, 4000 Schafe oder was wir hatten. Da war nicht viel mit Versuchen, nur Schafe. Und in der Zeit habe ich gesagt, Herr Jesus, ich habe zum ersten Mal wieder meine Bibel gelesen, die habe ich mitgenommen. Ich konnte die Bibel nie ganz weglegen. Obwohl ich mit Jesus eigentlich nicht mehr leben wollte, ich wurde die Bibel nicht los. Ich habe auch immer wieder mal gebetet. Und auf der Farm da hatte ich viel Zeit zum Beten. Habe gesagt, ich fahre jetzt nach Hause, Gott, und ich werde mein Leben ändern. Ich werde zu deiner Ehre leben. Und ich bin nach Hause gekommen nach einem halben Jahr, habe die Beziehung zu meiner damaligen Freundin aufgegeben, mit der ich geschlafen und zusammengelebt habe, habe aufgehört, mich mit meinen Skigruppen zu besaufen. Ich habe christliche Gemeinschaft gesucht, ich habe wieder begonnen, meine Bibel zu lesen, ich habe wieder gebetet, habe wieder Kindergottesdienst gehalten, wie sich das so gehört. Mein Leben hat sich geändert. Aber glaubt ihr, es hat mir Spaß gemacht? Habe es gehasst. Es war genau so wie das alte Christenleben. Gebote und Verbote. Und ich weiß noch damals, ich habe gesagt, mir egal Gott, ich werde dir jetzt dienen, bis ich sterbe, ist zwar langweilig und schwierig, aber auch mir egal, hauptsächlich ich komme in den Himmel. Und Leute haben manchmal zu mir gesagt, Hans-Peter, du bist nicht sehr fröhlich, habe ich gesagt, ich habe keinen Grund, ich bin Christ, aber du gehst in die Hölle. Ich habe einen Anspiel an die Joy denken müssen. Ich konzentrierte mich darauf, keine Fehler zu machen. Und ich habe dabei die Musik überhört. 1989 traf ich einen damals schon alten Mann, er wird heuer 90 Jahre, Major Thomas. Ich habe ihn in England getroffen, lange Geschichte. Und er hat mich zum Tee eingeladen. Und dann habe ich ihm meine Geschichte erzählt, dass ich, junger Mann, mit ganzem Herzen, ganzer Kraft, ganzer Motivation, Jesus Nachfolge ist zwar langweilig und schwierig, aber ich tue es. Habe gedacht, der alte Mann wird sich freuen, wenigstens mal ein ordentlicher junger Mann. Und nach meiner Geschichte hat er mir eine Geschichte erzählt. Hat er gesagt, weißt du was, Hans-Peter? Als du 15 Jahre alt warst, hast du ein nagelneues Auto bekommen, Cadillac. Du hast im Auto geschlafen, bist im Auto gesessen, bist ums Auto rumgegangen, du hast dein Auto geliebt. Aber du bist dann 19 geworden und hast festgestellt, das Auto fährt nicht. Es steht immer am selben Platz. Und du wurdest gelangweilt. Hat er gesagt, dann hast du eine gute Sache gemacht. Du hast dein Auto zur Tankstelle geschoben und du hast es mit Benzin gefüllt, sehr weise. Und dann bist du Idiot, in Österreich sagt man Volltrottel. Er hat zwar keines von beiden gesagt, weil er ist aus England, aber er hat es gemeint. Engländer sagen sowas nicht.
aber gesagt, dann bist du Idiot, ausgestiegen aus deinem vollgetankten Auto. Und Hans-Peter, seitdem schiebst du dein Auto. Warum setzt du dich nicht rein, drehst den Schlüssel und erfreu dich an der Fahrt? Das war der Wendepunkt in meinem Leben. Das hat mein Leben mehr verändert als meine Wiedergeburt. Ich habe, das ist eine lange Geschichte, aber ich habe gelernt, es geht nicht darum, mich anstrengen, besserer Christ zu werden. Es geht darum, dass ich erkenne, ich kann nichts tun. Es ist Christus in mir, der sein Leben lebt. Eine Geschichte, die ich oft erzähle, aber Gott hat mir keine Ruhe gelassen, es hier heute Abend zu erzählen. Falls du es schon gehört hast, es tut mir leid. Aber 1992 ist jetzt 12 Jahre aus. Ich gehe öfter mal mit Jesus spazieren, fast jeden Tag. Bin ich spazieren gegangen mit Jesus und das war ein ganz besonderer Spaziergang. Da hat Jesus mir viele Fragen gestellt. Ich ging so spazieren, habe Bibel gelesen manchmal, dann wieder spazieren. Und dann hat er gesagt, Hans-Peter, ich möchte, dass du mir eine Frage beantwortest. Ich weiß, du hast Österreich ganz gerne, aber Hans-Peter, ich möchte dich gerne nächstes Jahr in China haben. Ist es okay mit dir? Und es war so real, das habe ich nur 2-mal in meinem Leben erlebt. Nicht öfter als 2-mal, so intensiv. Ich wusste, wenn ich jetzt Ja sage, bin ich nächstes Jahr in China. Und ich ging so weit, habe gesagt, Gott, ich habe zwar Österreich gern, wäre gerne hier, aber wenn du mich sonst nicht gebrauchen kannst, ab nach China. Es ist okay. Die zweite Frage hat Jesus gesagt, ich weiß auch, Hans-Peter, du hast deine Frau, die Hannelore, gerne, du liebst sie. Und ich damals hatten wir 2 Kinder, Lukas und Elisa, Lies und Eva Marie, die sind hier, die 2 Blonden laufen da so rum. Und du hast die gerne, aber weißt du was, Hans-Peter, ich möchte dich gerne ab morgen als alleinstehenden Mann gebrauchen. Ist es okay? Und das war schwierig. Ich wusste, wenn ich jetzt Ja sage, fahre ich nach Hause. Hannelore, Lukas und Lisa sind alle 3 tot. Verunglückt, Autounfall oder was immer. Ich gehe ins Haus, niemand mehr da. Das war unter Tränen. Aber ich kam dahin, wo ich gesagt habe, Herr Jesus, ich habe mir das nie gewünscht. Das ist das Letzte, das ich mir gedacht habe von meinem Leben. Aber wenn es dein Wille ist, es ist okay. Dritte Frage dann noch, hat er gesagt, Hans-Peter, ich weiß auch, dass du Sport liebst und du bist dankbar für deinen gesunden Leib. Aber Hans-Peter, ich möchte gerne ab nächste Woche, dass du mir im Rollstuhl dienst. Ist das okay? Und ich muss sagen, das war extrem schwierig, weil ich habe gesagt, Herr Jesus, das war das Letzte, was ich mir von meinem Leben gedacht habe, in einen Rollstuhl zu sitzen, den Rest meines Lebens. Und das war unter Tränen auch, wo ich gesagt habe, Herr Jesus, wenn es nicht anders geht, es ist okay. Dann kam eine letzte Frage. Er hat gesagt, Hans-Peter, wie wäre es, wenn ich mich selbst, Jesus, aus deinem Leben herausnehme? Und ich vergesse das nie, denn es war ein körperlicher Schmerz fast. Wie wenn das Herz in zwei reißt. Und ich habe gesagt, Herr, du kannst mir alles nehmen. Mein Land, meine Karriere, meine Familie, meine Gesundheit, mein Leben, aber nicht dich, Herr Jesus, denn du bist mein Leben. Wisst ihr, was ich nach diesem Gebet erfahren habe zum ersten Mal im Leben? Ich wusste zum ersten Mal, was es bedeutet, frei zu sein. Ich wusste in dem Moment, Gott, die Welt oder Satan können mir alles nehmen, aber nicht mein Leben. Denn Christus ist mein Leben. Ich habe zum ersten Mal verstanden, was Paulus gesagt hat in Philipper 1,21. Mein Leben, das ist Christus. Und Sterben ist mein Gewinn. Wisst ihr, es ist ganz interessant. Ich habe früher, als ich dieses weltliche Leben, so ich sag's mal, so gelebt habe, wo ich gewusst habe, ich schaffe das Christenleben nicht. Ich gehe lieber zurück in die Welt und vielleicht komme ich trotzdem in den Himmel. Ich habe trotzdem von Jesus erzählt. Speziell um 3 Uhr in der Früh nach dem 5. Bier. Ich war mutig. Je mehr ich getrunken habe, desto mehr habe ich von Jesus erzählt. Aber wisst ihr, was auch interessant ist? Rückblickend muss ich feststellen, dass kein einziger von den Besoffenen, den ich von Jesus erzählt habe damals, ist Jesus nachgefolgt. Heute weiß ich warum. Die haben gesehen, was dieser Typ mit Jesus kann, schaffe ich ohne mindestens auch so gut. Also wozu Christ werden? Ich war wie ein Zwetschgenverkäufer am Markt, der mir gerufen hat, Zwetschgen, gute Zwetschgen, kauft die Zwetschgen, ihr braucht die, die sind gut für euch. Niemand hat sie gekauft. Und in meinem Frust habe ich begonnen, die Zwetschgen selber zu essen. Und dann isst sie und alles rinnt runter und die Leute fragen, du, so wie der die Zwetschgen isst, die müssen ganz schön gut sein. Verkauf mir ein paar. Wo man anfängt, Jesus zu genießen. Dasselbe Gott, der das Leben von Luis Palau verändert hat, ist dasselbe, der mein Leben verändert hat. Er ist dasselbe, der dein Leben verändern kann. Und seht ihr, es geht nicht darum, was wir tun. Ich werde vielleicht nie vor Millionen Menschen sprechen, aber ich habe dieselbe Geschichte wie Luis. Du wirst vielleicht nie vor Tausenden sprechen, aber du kannst dieselbe Geschichte haben wie ich. Es ist nicht, was wir tun. Es geht darum, wer es tut. Erfüllt zu sein vom Heiligen Geist bedeutet, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und Christsein kostet dich dein Leben. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat. Es ist eine wahre Geschichte. Es ist ein Buch, das heißt, ich habe es von einem Freund, der hat mir das gesagt. Das Buch heißt The Raid on Mogadischu. Das heißt, der Kampf um Mogadischu. Mogadischu ist die Hauptstadt von Somalien in Ostafrika. Aber ich glaube, es war 1976. Einige der Oldies von uns können sich vielleicht daran erinnern. 1976 wurde eine Lufthansa Boeing 737 entführt auf den Flug von Malta nach Frankfurt. 3 Terroristen der PLO haben damals das Flugzeug übernommen. Und das Flugzeug, das von den Terroristen entführt wurde, ist zuerst in Athen gelandet, da haben sie aufgetankt, dann in Dubai, Aden und Mogadischu. In Mogadischu gelang es damals der deutschen Antiterroreinheit, GS 18, glaube ich, bei denen habe ich auch mal einen Vortrag gehalten, interessante Typen. Da gelang es der deutschen Antiterroreinheit, alle 3 Terroristen zu töten, ohne einen einzigen Passagier zu verletzen. Das war ein Meisterstück. Und das Buch erzählt die Geschichte vom Blickwinkel der leitenden Stewardess im Flugzeug. Das Flugzeug musste landen in Aden. Und sie baten die Flughafenleitung um Landeerlaubnis. Und sie haben gesagt, wir geben ihnen keine Erlaubnis, wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Der Kapitän hat wieder angerufen, wir müssen landen, wir haben keinen Sprit mehr. Wenn wir hier nicht landen, sind wir sowieso tot. Sie haben gesagt, es wird nicht gelandet. Er hat gesagt, wir landen trotzdem. Und der Kapitän ist dann gelandet, aber interessanterweise, sie haben am Landestreifen Autos aufgestellt, Panzer und Militärfahrzeuge, und der Kapitän ist neben dem Landestreifen gelandet und hat es geschafft. Und die Stewardess vom Cockpit erzählt, der Terrorist hielt dem Kapitän die Pistole an die Schläfe und hat gesagt, du landest. Und die Stewardess hat dann zu diesem Terroristen gesagt, ja, hast du keine Angst zu sterben? Wenn wir hier landen, sterben nicht nur wir, du stirbst auch, ihr 3 sterbt auch. Und wisst ihr, was der Terrorist gesagt hat? Der Terrorist hat gesagt, I died the day I joined the PLO. Ich bin gestorben an dem Tag, wo ich der PLO 3 beigetreten bin. Diese Antwort hat die Stewardess tief beeindruckt. Wisst ihr, was Christus sagt? Ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt ein Christ. Nicht mehr ich lebe. Ich bin gestorben. Mit Christus am Kreuz. Und Christus lebt in mir. Matthäus 10, 39, und damit möchte ich schließen. Das sagt Jesus, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Erst wenn du stirbst und Christus leben lässt in deinem Leben, hörst du die Musik. Wenn du dein eigenes Leben leben möchtest als Christ, dann weiß ich genau, wie du lebst. Dein Christsein ist frustrierend und langweilig. Du versuchst entweder dein Bestes zu geben oder du hast es bereits aufgegeben. Aber du hörst keine Musik. Denn die Musik ist Christus. Eine Frau hat mir mal einen Brief geschrieben, die bei uns war. Hat sie gesagt, Hans-Peter, nach der Woche bei euch habe ich erkannt, das Spannendste am Christsein ist Jesus Christus. Das ist die tiefste Erkenntnis. Nicht mehr ich lebe, ihn leben lassen, Christus Freiraum geben. Das bedeutet, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Das bedeutet, die Musik zu hören, Jesus zu kennen. Himmlischer Vater, es ist so gut, dass wir zu dir kommen dürfen als deine geliebten Kinder. Es ist so gut, dass ein Leben mit dir aus Liebe besteht, weil du die Liebe bist. Es ist so gut, Herr, dass wir nicht verkrampft selbst versuchen müssen, Christ zu sein. Wir können es nicht. Und du hast uns nie darum gebeten. Du hast uns nur gebeten, dir unser Leben zu geben. Unser altes Leben abzulegen, damit der neue Mensch, Christus in uns, der verborgene Mensch im Herzen, damit dieser Mensch leben kann. Und Herr, anstatt immer Dinge für dich tun zu wollen, wollen wir lernen, dir aus dem Weg zu gehen, damit du endlich mal Freiraum hast. Ich bete das für mein Leben jeden Tag neu, Herr. Ich möchte dir aus dem Weg gehen, dir nicht dauernd dazwischenstehen, sondern dir Freiraum geben. Ich danke dir jetzt für diese Tage. Ich danke dir für dieses Bergerlebnis. Und Herr, mein Gebet ist, dass wir niemand sehen, außer Jesus und ihn allein. Amen.